Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Wochendiskussion in Deutschlandfunk Kultur. Experten verzweifelt gesucht. Was tun gegen den Fachkräftemangel, ist unser Thema heute. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt Anfang März kommenden Jahres in Kraft. Im August wurde es beschlossen. Und um hinter das Vorhaben nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen, trafen sich Regierung, Wirtschaft und Gewerkschaften diese Woche zum Fachkräftegipfel im Kanzleramt. Wir haben heute Fachkräfte im Studio. Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Herr Weber, Experten sind sich gar nicht so einig, dass es wirklich einen Mangel gibt. Sie sprechen lieber von Engpass. Wie ist denn Ihre Prognose und Diagnose?
Mangel, Engpass, also das ist vielleicht am Ende Wortklauberei. Am Ende sehen wir ja den ganz großen flächendeckenden Mangel, den haben wir sicherlich noch nicht in Deutschland. Aber wenn wir vergleichen zum Beispiel mit dem letzten Jahrzehnt, dann ist es deutlich knapper geworden und in manchen Berufen auch wirklich so knapp, dass die Wirtschaft schon gravierende Probleme hat.
Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag war beim Gipfeltreffen im Kanzleramt dabei. Sie haben Ihre Mitgliedsfirmen befragt, Herr Derks. Was sagen die im Arbeitsmarktreport 2019? Wie viele Fachkräfte fehlen tatsächlich und wie riskant ist das fürs Geschäft?
Nun, über 50% der Unternehmen sagen, dass der Fachkräftemangel das größte Geschäftsrisiko ist. Das ist vielleicht die beeindruckendste Zahl und sagen das, obwohl gleichzeitig die Konjunktur doch schon sehr geschwächelt hat zuletzt. Und deshalb, um die Wortklauberei noch ein bisschen fortzusetzen, würde ich sagen, wir haben flächendeckend Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt in allen Regionen sehr viele Unternehmen, die in sehr vielen Berufen suchen. Das ist natürlich nicht jeder Betrieb, gerade ein sucht, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist schon ein sozusagen sehr großes Thema und es ist in vielen Bereichen auch eine Wachstumsbremse inzwischen. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir uns alle gemeinsam damit sehr beschäftigen.
Thomas Liebig leitet die Abteilung für internationale Migration bei der OECD in Paris, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Herr Liebig, Sie haben eine Studie gemacht, zusammen mit der Bertelsmann Stiftung. Deutschland will Fachkräfte anwerben und anlocken, nicht nur in Europa. Wie attraktiv ist Deutschland denn?
Ja, der überraschende Befund dieser Studie war, dass obwohl die gesetzgeberischen Maßnahmen eine relative Offenheit demonstrieren im internationalen Vergleich, dass wenn wir uns die übrigen Faktoren, also außerhalb des Gesetzesrahmens anschauen, Deutschland bei der Attraktivität international nur auf einem mittleren Rang steht.
Daniela Kolbe ist für die SPD im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. In der Koalition wurde das neue Gesetz natürlich gelobt. Paradigmenwechsel, sagt die Kanzlerin. Was sagt Daniela Kolbe? Ein großer Wurf?
Es ist ein Türöffner. Wir machen klar, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir machen klar, wir wollen aktiv um Fachkräfte international werben. Und die gesetzlichen Regelungen gehen einen wichtigen Schritt. Man kann sich da mehr vorstellen, das würde ich klar sagen. Aber ich bin dafür, dass wir uns das Gesetz jetzt anschauen in seiner Wirkung und dann gegebenenfalls nachsteuern.
Dann schauen wir uns das Gesetz auch mal genauer an. Was bringt es, wo Sie sagen, wir kommen wirklich einen Schritt weiter, Herr Derks?
Nun, die große Veränderung besteht ja darin, dass wir ganz gezielt jetzt auch die beruflich Qualifizierten in den Blick nehmen. Deutschland hat, das sagt ja gerade die OECD, also Herr Liebig, ja bei den Akademikern ohnehin schon recht liberales Zuwanderungsrecht. Und jetzt geht es eben um die beruflich Qualifizierten, die eben in den Betrieben inzwischen auch mehr fehlen als die Akademiker. Von daher ist das die richtige Stoßrichtung. Am Ende des Tages werden wir jetzt aber erstmal schauen müssen, dass wir dieses Gesetz irgendwie ans Laufen bekommen. Gesetzestexte sind das eine, die Umsetzung ist das andere. Und das ist hier sicherlich dann noch eine Baustelle. Deshalb war es auch gut, dass man sich da zusammengesetzt hat und ein bisschen die Aufgaben verteilt hat. Es sind so Stichworte wie Anerkennungsverfahren, Visaerteilung, Sprachkenntnisse. Darum wird es jetzt gehen. Und wir können gemeinsam, glaube ich, viel dafür tun, dass aus dem Türöffner dann tatsächlich auch eine Tür wird, durch die Menschen durchkommen. Und wir können auch was dafür tun, dass wir die Attraktivität steigern. Ein Manko haben wir. Die deutsche Sprache bleibt eine Sprache, die keine Weltsprache ist. Und von daher haben wir da auch einen Nachteil gegenüber all den Ländern, wo Englisch gesprochen wird. Da kommen wir nicht drum rum.
Herr Weber, die Frage war, ist das Gesetz der große Wurf oder jetzt auch im Kanzleramt wurden Eulen nach Athen getragen? Denn dass Fachkräfte fehlen, werden wir einen demografischen Wandel haben. Wir die Zuwanderung organisieren müssen, das wissen wir ja nicht erst seit gestern.
Ach, naja, man kann eigentlich auch nie genug Eulen in Athen haben. Von daher ist es die Frage. Ja, einerseits ist das sicherlich eine deutliche Verbesserung, ein Gesetz wirklich unter der Maßgabe, wir wollen Einwanderung stärken, wir brauchen Einwanderung, wir sind ein Einwanderungsland. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch wieder, dass wirklich große Paradigmen dann auch wieder noch nicht geändert wurden. Also am Ende ist eine wesentliche Hürde bei der Einwanderung nach Deutschland in den Arbeitsmarkt die Anerkennung von Abschlüssen, weil einfach das deutsche Berufsbildungssystem so anders ist, als das in den meisten anderen Ländern der Welt ist. Da gibt es zwar bestimmte praktische Verbesserungen, die vorgesehen sind, aber die Hürde grundsätzlich, die besteht noch. Und man kann sicherlich auch sagen, dieses Gesetz ist noch immer gemacht unter der Maßgabe, naja, wir wollen doch möglichst alle Risiken vermeiden. Also man stellt relativ hohe Mindestanforderungen für die Einwanderung nach Deutschland. Man braucht einen Abschluss, der muss gleichwertig sein, einen Arbeitsvertrag und der soll qualifikationsadäquat sein. Und wenn man zur Arbeitssuche kommen will, dann braucht man noch die Existenzmittel und die Sprache und so weiter. Also die Hürden sind relativ hoch. Man könnte sich ein flexibleres System vorstellen, indem man nicht so sehr darauf schaut, dass wirklich alle Risiken abgesichert sind, dass uns jemand nicht zur Last fällt, sondern indem man auf bestimmte Merkmale, auf bestimmte Qualifikationen der Menschen schaut und dann eben darauf auch vertraut, dass sie die Flexibilität haben, in Deutschland dann auch Fuß zu fassen.
Frau Kolbe, gibt es denn gewisse Anzeichen in der Koalition, dass bei der Umsetzung des Gesetzes, das ja nun am 1. März in Kraft treten wird, ein bisschen mehr Mut bewiesen wird, dass man also bürokratische Hürden noch abbauen will? Anerkennung von Berufsabschlüssen, ganz wichtig.
Tatsächlich ist das Gesetz ja insofern interessant, als dass es gar nicht so sehr wirkmächtig werden wird aufgrund der Änderung im Aufenthaltsgesetz, also der gesetzlichen Basis, sondern ich glaube, die Wirkmächtigkeit wird einsetzen, wenn die Verwaltungen, wenn die Botschaften, wenn auch durchaus die Wirtschaft, die Außenhandelskammern, wenn da ein Paradigmenwechsel stattfindet, man sich eben darauf einstellt, indem man zügigere Verfahrensanerkennung bei den Berufsabschlüssen macht, einerseits, indem man aber die Visa-Anerkennungen und Bearbeitungen deutlich zügiger macht und zentralisiert macht, auch hoffentlich digitaler macht. Also es ist interessant, dass sich das meiste tatsächlich auf dieser untergesetzlichen Ebene, auf der Verwaltungsebene abspielen wird. Und ich stelle fest, dass da noch eine Menge zu tun ist, aber jetzt mittlerweile wirklich alle aufgewacht sind und dabei sind, das in Gang zu setzen, dass auch wirklich die Verfahren dann ab nächstem Jahr, ab 1. März laufen. Ich habe den Eindruck, das wird nicht alles sofort vom ersten Tag an zu aller Zufriedenheit sein, aber es ist auch ein Lernprozess. Mein Eindruck zur Wirkmächtigkeit des Gesetzes ist außerdem, ich vergleiche das gerne mit einer Membran, die eigentlich undurchlässig ist. Also es ist sehr schwer, auch weiterhin selbst als Fachkraft nach Deutschland zu kommen. Aber wenn innerhalb Deutschlands Kräfte loslegen und sagen, wir wollen aber, dass Fachkräfte kommen, wenn die deutsche Wirtschaft sagt, wir wollen aber wirklich und man aktiv anwirbt, dann ist dieses Gesetz, glaube ich, ein gutes Instrument. Wenn man nämlich über das Thema Ausbildungskooperation beispielsweise im Ausland geht und konkrete Anwerbestrategien, dann kann ich mir vorstellen, dass nicht sofort, aber innerhalb von 1-2 Jahren doch auch Größenordnung an Zuwanderern über dieses Gesetz kommen.
Und wie viele brauchen wir denn konkret?
Naja, ach, diese Zahlen-Diskussion ist immer schwierig, weil das hilft uns ja nicht weiter zu sagen, wie viel wir brauchen. Entscheidend ist ja, dass am Ende die Fachkraft aus dem Ausland mit dem Unternehmen in dem Inland zusammenkommt. Und das ist sozusagen genau der Prozess, den Frau Kolbe jetzt ja auch gerade beschrieben hat. Wie bekommen wir den einfach hin? Und am Ende des Tages wissen alle, jeder einzelne Schritt sozusagen, der nicht funktioniert, führt dazu, dass der ganze Prozess nicht funktioniert. Also wenn ich kein Visum bekomme, dann hilft mir auch nicht, dass ich eine Anerkennung habe und Deutsch gelernt habe und so kann ich die Sachen auch umdrehen. Also jeder ist letztlich in der Pflicht, bislang zum Beispiel, um es mal konkret zu machen, wir reden ja jetzt bislang so, ich sag mal, global über das Thema, ist ja auch richtig. Aber im Thema Anerkennung gibt es Riesenunterschiede. Beim Thema Visa gibt es Riesenunterschiede zwischen Ländern. Also jetzt sage ich mal bei uns, wir haben selber auch eine Anerkennungsstelle für die IHK-Berufe. Da gibt es meines Erachtens, ich frage immer wieder, eigentlich keine Beschwerden über die Dauer. Wir sind innerhalb der 8 Wochen auch fertig. Ein Problem gibt es vielmehr bei medizinischen Berufen. Die haben nämlich auch keine bundesweite Stelle, sondern da sind sie in jeder Kleinstadt sozusagen mit der Behörde beschäftigt, um diese Genehmigung zu bekommen. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt, dauert zum Teil ewig. Wenn aber bei uns jetzt im Moment die Anerkennung relativ schnell da ist, also wenn der Flugzeugwartungsunternehmen in der Eifel die Anerkennung hat nach 8 Wochen, dann aber 16 Monate auf einen Termin in der Botschaft wartet, dann hilft das auch alles nichts. Dann braucht man sich eigentlich auch gar nicht mit der Anerkennung beeilen, weil es geht ja eh nicht schnell vorwärts. Also da zu gucken, woran liegt es jeweils im Einzelfall und dann nachzusteuern. Um solche Dinge geht es jetzt einfach, damit dann am Ende der Mittelständler in der Eifel tatsächlich auch den Fluggerätemechaniker aus Chile innerhalb von ein paar Monaten wenigstens dann auch an Bord hat.
Thomas Liebig, Sie haben bei der OECD in Paris natürlich auch den Überblick über die anderen Staaten. Wie machen es die, wenn es um Einwanderung in den Arbeitsmarkt geht? Beispiel Kanada oder Skandinavien, sind die wesentlich flotter?
Die sind nicht unbedingt flotter, aber die haben das Problem der Anerkennung nicht. Und das halte ich wirklich für den großen Hemmschuh und für den wirklich den großen Fehler dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es geht nicht darum, dass man nicht Anforderungen stellen kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wäre sehr sinnvoll gewesen, eine Deutschspracherfordernis gerade im mittelqualifizierten Bereich einzuführen und dafür dieses Erfordernis der Anerkennung zu streichen. Das tun auch andere Länder. Skandinavien, Schweden beispielsweise, ist sehr, sehr offen. Dort reicht es im Prinzip, wenn sie einen Arbeitsvertrag haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dort durch die Sozialpartnerschaft eine sehr, sehr starke Kontrolle sozusagen indirekt ausgeübt wird, was da vor Ort geschieht und dass man sehr schnell gegensteuern kann. Kanada ist, wenn sie hochqualifiziert sind, ist es eigentlich leichter, nach Deutschland zu kommen als nach Kanada. Allerdings haben die natürlich den Vorteil der Sprache. Und hier würde ich mir wirklich in Deutschland wünschen, dass man dieses Thema Sprache viel systematischer und viel strategischer angeht, als das in der Vergangenheit der Fall war und wirklich eine systematische Sprachpolitik auch im Ausland fährt. Hier werden natürlich die Goethe-Institute eine wichtige Rolle spielen, aber auch andere Institute können hier unterstützen, auch Online-Verfahren. Da gibt es ja auch schon eine Menge Ansätze. Aber ich glaube, das muss noch viel, viel intensiver und viel systematischer betrieben werden.
Die Herr Dex.
Nochmal kurz zum Anerkennungsthema. Ich glaube eben, dass das zu einfach ist. Das ist so der typische Blick von außen auf Deutschland. Und weil es andere nicht haben, ist es schlecht. Ich glaube einfach, und wir haben nun mal dieses spezifische Berufsbildungssystem, wir müssen es einfach besser machen in vielen
also
Teilen.
Also das duale System, ne?
Ja, das duale System. Ich sag mal so, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Oft sozusagen richtet sich die Kritik an negativen Einzelbeispielen. Ich nehme jetzt so einen konkreten Fall, der tatsächlich auch so existiert hat. Wenn Sie in Kasachstan Schneiderin gelernt haben, 2 Jahre lang in der Schule waren, wenn Sie dann ein paar Jahre lang gearbeitet haben in Kasachstan als Schneider, dann bekommen sie eine volle Anerkennung, auch wenn es keine berufliche Bildung nach deutschem Muster ist. Und wir haben auch hinzugenommen jetzt die Möglichkeit der Teilanerkennung. Das heißt, man muss auch nicht 100% erreichen. Wenn ich dann nach Deutschland komme, kann ich diese Nachqualifikation machen und bin drin. Wir haben gerade in den Berufen, die keine sozusagen besonders hohe Hürde haben, also wo es keine Berufszugangsbeschränkung in Deutschland gibt, bislang relativ wenig Erfahrung, weil die ja in der Regel bislang gar nicht kommen durften, wenn sie nicht Mangelberuf waren. Also wir sind jetzt hier eigentlich erst am Anfang und ich glaube schon, dass wir hier relativ einfache Prozesse sogar hinbekommen können. Wie gesagt, bei den Gesundheitsberufen und den landesrechtlich geregelten Berufen, da wird es kompliziert. Da teile ich im Übrigen auch die starke Kritik an diesem Anerkennungsverfahren. Aber ansonsten mal sehen. Immerhin zum Beispiel bei jemandem, der eine volle Gleichwertigkeit hat, gibt es in Deutschland nicht mal ein Sprachkenntniserfordernis. Das geht auch ein bisschen, kommt ein bisschen unter die Räder, weil in der Tat ist bei manchen anderen Zugangswegen zur Ausbildungsplatzsuche, zur Arbeitsplatzsuche überall sehr komplizierte Vorgaben gibt. Da sind wir wahrscheinlich alle 4 uns hier einig. Das ist eher ein Punkt der Innenpolitiker. Aber gleichwohl im Grundsatz, glaube ich, müssen wir es erstmal ausprobieren. Und es ist eigentlich zu früh, um da ein abschließendes Urteil zu treffen.
Herr Derks, Sie haben natürlich vollkommen recht, dass das ein Außenblick ist und dass das von innen vielleicht ganz anders aussieht. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch die Migranten natürlich in den Ursprungsländern einen Außenblick zunächst mal haben. Und Dinge wie Unsicherheit, mangelnde Transparenz, Sie haben vorhin angesprochen, dass das vielfach Länderverfahren sind, wo der Bund auch gar nicht viel machen kann. Das trägt natürlich alles nicht dazu bei, dass Deutschland dann als besonders offen und attraktiv wahrgenommen wird. Ja, auch bei den potenziellen Migranten im Ausland. Das heißt, das zu kommunizieren, dass diese Anerkennung relativ leicht erfolgt, das wird eine besondere Herausforderung sein gegenüber den Migranten. Deswegen war auch unser Ansatz, dass man sagt, weniger stark auf die formale Anerkennung drängen und durchaus ein paar Mindesthürden bei der Sprache machen. Das ist ja auch das, was die Betriebe sich wünschen. Das ist auch das, was die Bevölkerung sich wünscht für die Integration vor Ort. Ich glaube, wir haben hier ein falsches Signal einfach gesetzt, dass es wichtiger ist, formale Qualifikationen zu haben, als die deutsche Sprache zu können.
Herr Weber, wenn Sie das auf die Zukunft mal prognostizieren, dass es gar nicht so wichtig ist, welches Diplom man in der Tasche hat, sondern welche Berufserfahrung man hat und wie man sich dann auch weiterbildet. Denn ich kann mir vorstellen, dass Migranten, die kommen, ja vielleicht auch nicht ewig auf diesem Posten bleiben werden. Wäre es viel besser, dass das direkt mit den Firmen verhandelt wird und da auch dann die Weiterbildung gemacht wird, inklusive Sprachförderung?
Das kommt jetzt auf den Zweck an, warum man das macht. Grundsätzlich kann man sagen, diese formalen Abschlüsse, die haben in Deutschland einfach eine enorm wichtige Orientierungsfunktion. Das ist in anderen Ländern anders. Bei uns ist es so. Und das ist jetzt zunächst erstmal weder gut noch schlecht. Das hat besondere Vor- und Nachteile. Ein großer Vorteil ist, wir sind sehr gut in der Lage, Menschen mit solchen Abschlüssen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Niedrigere Jugendarbeitslosigkeit als woanders und weitere. Aber wenn dann Änderungen auftreten, wenn Menschen mit anderer Kompetenzstruktur kommen, dann haben wir halt tendenziell eher Probleme. Von daher dieses formale System, das sollten wir, glaube ich, schon beibehalten. Also das jetzt zu schwächen, über Bord zu werfen, damit würden wir unsere Stärken am Ende über Bord werfen. Aber wir müssen, und den Punkt haben Sie jetzt genannt, in der Lage sein, andere Erfahrungen, anders gelagerte Kompetenzen bei uns auch als gleichwertig anzuerkennen. Also nicht als identisch, und genau so ist das Verfahren ja jetzt auch formuliert, Herr Derks hat ja auch schon einiges dazu gesagt, sondern als gleichwertig. Wir müssen in der Lage sein, so etwas dann in Deutschland formal auch nutzbar zu machen. Das wird in Zukunft auch wichtig sein. Deswegen ist der wesentliche Schritt, dann die Kompetenzen, die Erfahrungen, die jemand gemacht hat, woanders in anderen Systemen sich herzunehmen und in einem flexibleren System, als das in der Vergangenheit bisher der Fall war, dann auch in der Lage zu sein, das umzusetzen und am Ende zu sagen, okay, da machen wir einen Stempel drauf, das ist zwar nicht dasselbe, das wir hier in Deutschland haben, aber es ist genauso viel wert und das zertifizieren wir jetzt.
Frau Kolbe, mehr Flexibilität und mehr Schnelligkeit, das ist gefragt, und dass sich nicht gegenseitig die Leute im Wege stehen, also Bund, Länder und womöglich auch noch die Kommunen. Was kann danach gebessert werden?
Also erstmal würde ich Herrn Weber zustimmen, dass ich glaube, dass die Unternehmen ganz froh sind, dass es über die Anerkennung auch läuft, weil ich schon wahrnehme, dass die meisten Unternehmen gerne wissen, dass die Person, die man anwirbt, dann auch Sachen kann. Insofern halte ich das gar nicht für den schlechtesten Ansatz, dass das Gesetz hier eine Anerkennung fordert. Und ich bin mir auch sicher, dass andere Unternehmen jetzt gezielt gucken werden, dass sie auch Azubis anwerben. Und das machen sie ja auch mit dem Ziel, dann jemanden zu haben, der genau eben eine Berufsausbildung hat nach deutschem Vorbild. Und ich würde mir wünschen, dass eben auch die deutsche Wirtschaft guckt, inwiefern man über Kooperationen im Ausland, wie ich sie auch schon kenne von meiner lokalen Wirtschaft, die das beispielsweise in China anregt und in Vietnam anregt, dass man eben auch tatsächlich unser duales Ausbildungssystem nach außen bringt. Was die Koordinierung angeht, da ist sicherlich noch sehr viel zu tun. Und vorhin sind die Goethe-Institute angesprochen worden. Da sind wir uns, glaube ich, alle miteinander einig, dass die natürlich eine zentrale Rolle spielen, was beispielsweise Spracherwerbsmöglichkeiten im Ausland angeht. Aber was ich höre, ist, dass erstens schon läuft und zweitens aber natürlich nicht von heute auf morgen geht. Die haben selber Probleme mit Fachkräftemangel, also überhaupt die ausreichend Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer zu finden, die das machen. Und die sind da dran. Und das meine ich, wenn ich sage, wir haben hier einen Paradigmenwechsel, dass plötzlich eben auch das Auswärtige Amt, die Botschaften, die Goethe-Institute, eben auch die Anerkennungsstellen sich plötzlich auf etwas anderes einstellen. Auch die lokalen Ausländerbehörden, die bisher Unternehmen ganz gerne haben abblitzen lassen, die werden sich jetzt umstellen müssen und sie werden es tun, weil sie feststellen, okay, wir sind Dienstleister auch irgendwie für die Wirtschaft, wo sie bisher nur den innenpolitischen Blick hatten, wer soll bitte wieder außer Landes gehen. Und das finde ich einen wirklich wertvollen Nebeneffekt, weil wir haben ja schon Fachkräfte im Land, die aber keinen gesicherten Aufenthalt haben. Und ich hoffe, dass wir auch darüber einen Kulturwandel auch in den Ausländerbehörden hinbekommen, diese Sache doch mitzuprüfen, ob man hier nicht Leute außer Landes bringt, die man besser möglichst im Lande behalten sollte.
Schieben wir die Falschen ab, Herr Derks?
Gut, das kann ich letztlich nicht beurteilen, weil das eine Frage ist, die jetzt keine sozusagen ausschließlich wirtschaftliche Frage ist. Entscheidend ist natürlich, dass Unternehmen, Betriebe, die in Ausbildung investieren, Stichwort 3+2, diese Regelung mit der Duldung für die Ausbildung, dass die sich eigentlich darauf verlassen können müssen, dass die Menschen auch hier bleiben und eine Anschlussbeschäftigung bekommen. Das hat sich schon über die sozusagen letzten 2 Jahre auch verbessert, weil das so langsam einsetzt, was Frau Kolbe beschrieben hat. Also auch in den Ausländerbehörden gibt es schon einen Umdenkungsprozess. Natürlich ist jahrzehntelange Tradition, dass eine Ausländerbehörde zum Teil eben auch auf Abwehr ausgerichtet ist. Aber das ändert sich langsam. Das ändert sich an dem einen Ort schneller als in dem anderen. Und da hilft natürlich auch sehr, wenn die Unternehmen tatsächlich vor Ort da auf die Barrikaden gehen oder aber einfach darauf hinweisen, dass sie die Leute brauchen. Da gibt es übrigens auch große Unterschiede zwischen der politischen Diskussion in Berlin, auch bei Parteien, die da sehr auf der Bremse gestanden haben, wurde vor Ort der Abgeordnete dann ganz anders agiert, wenn die Mittelständler sozusagen kommen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was wir sollten es da auch nicht zu sehr vermischen. Ich bin da sehr dafür, wissend, dass es Überlappungen gibt, dass wir uns bei dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz jetzt einfach auch auf diese andere Frage konzentrieren. Deshalb, was Frau Kolbe sagt, 2 Sachen will ich dazu ergänzen. Einmal bei der Ausbildung. Ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema, weil Betriebe ja händeringend Leute suchen. Die Schwierigkeit in dem Gesetz, und das wäre so ein Punkt, wo ich dringend Nachbesserung empfehlen würde, ist, dass bei der Ausbildung weiterhin die Vorrangprüfung zum Beispiel gilt. Da ist es also immer noch relativ kompliziert.
Die besagt, man muss erstmal gucken, ob ein inländischer Bewerber da ist, der die Stelle haben will.
Oder ein EU-Bürger, genau. Mhm. Und das zweite Beispiel vielleicht konkret für diese Zusammenarbeit. Man sieht, da ändert sich was. Wir machen jetzt ein Projekt gemeinsam mit der Bundesregierung, der Bundesagentur für Arbeit in 3 Ländern, Brasilien, Indien, Vietnam, mit den dortigen Auslandshandelskammern und hier vor Ort eben dann mit den Industrie- und Handelskammern und den Agenturen für Arbeit, wo wir tatsächlich versuchen, diesen ganzen Prozess, den wir jetzt immer schon angerissen haben, gemeinsam mal durchzugehen und zu gucken, wo hakt es auch wirklich. Wir sind auch im Gespräch mit den Goethe-Instituten dazu schon und natürlich mit den Botschaften, allen anderen Beteiligten, damit wir einfach sehen können, wo sind die Lessons learned, damit wir das auch an alle anderen Beteiligten weitergeben können. Ich glaube, in dem Geist kann man das dann ganz gut entwickeln und dass die Anerkennungsstellen dabei sind, die Ausländerbehörden habe ich jetzt noch vergessen, aber auch die sind da an Bord.
Herr Weber, wenn Sie hören, dass die Unternehmen da sehr viel machen, es gibt Fachkräfteagenturen, diese Zusammenarbeit auf dieser Ebene, ist das sehr viel effektiver, als wenn die Politik noch mitmischt?
Mit dem Entweder-Oder kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Ich habe mich eben zum Beispiel dafür stark gemacht, auf diesen formalen Qualifikationsrahmen in Deutschland zu schauen, den aber flexibler zu handhaben. Das an sich erfordert politische Entscheidungen, aber die Handhabung am Ende, das erfordert natürlich die Mitwirkung genauso von Unternehmen. Frau Kolkmann, Sie fragten ja eben, wie ist es mit der Weiterbildung in den Unternehmen? Das ist ja nicht unbedingt nur eine Aufgabe, die dann die Politik zentral für alle Zuwanderer irgendwie wahrnehmen würde, sondern selbstverständlich wäre es eine ganz, ganz effektive Sache, wenn man sagt, man schafft eine Anerkennungsfähigkeit zum Beispiel, aber man sieht, da ist noch ein bestimmter Weiterentwicklungsbedarf da und der wird dann auch unmittelbar, vielleicht sogar auch berufsbegleitend, dann in den Unternehmen wahrgenommen. Denn was relativ unattraktiv ist, wenn Menschen zu uns kommen und wir denen dann sagen, ihr müsst erstmal auf die Schulbank, bevor ihr hier in Deutschland überhaupt irgendwas dürft. Wenn sie erstmal einsteigen können in den Beruf, aber dann klar ist, parallel begleitend werden noch bestimmte Kompetenzen, Qualifikationen teilweise nachgeholt und dann am Ende im Paket anerkannt mit der Hilfe integriert in die Unternehmen. Das ist die richtige Kombination. Ja.
Der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber war das im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Und seitdem er heute Experten verzweifelt gesucht, was tun gegen den Fachkräftemangel. Mit ihm diskutieren Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, Thomas Liebig von der OECD in Paris und den Daniela Kolbe von der SPD aus dem Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Herr Liebig, wir haben gerade skizziert, dass wir immer über Einwanderung sprechen und Anwerbungen außerhalb der EU. Da gibt es ja Ökonomen wie Thomas Strauper aus Hamburg, der sagt, um Gottes Willen, das dürfen wir überhaupt nicht machen, das bringt gar nichts. Wir haben genug Leute innerhalb der EU, auch im Inland und so wie das im Moment läuft, machen wir die Fehler der 60er Jahre der Gastarbeiterzeit nochmal, weil wir nicht genug Integration anbieten. Besteht diese Gefahr?
Ich glaube, hier sind 2 Komponenten zu trennen. Zum einen, inwiefern der EU-Pool sozusagen noch in Zukunft relevant sein wird. Und da sehen wir doch einen erheblichen Wandel auch bei den bisherigen Herkunftsländern der innereuropäischen Migration. Polen beispielsweise noch bis vor drei Jahren das Hauptursprungsland der Migration nach Deutschland, ist mittlerweile selber zu einem Zuwanderungsland geworden. Die Emigration aus Polen hat rapide abgenommen, weil sich auch dort der demografische Wandel bemerkbar macht. Das heißt, sie haben einen viel stärkeren Fachkräftemangel eigentlich als Deutschland, auch langfristig gesehen. Zugleich ist die wirtschaftliche Entwicklung dort relativ gut. Das heißt, es kam zu einer Angleichung der Lebensverhältnisse. Und die Personen, die abwandern wollten, sind schon alle weitgehend abgewandert. Das heißt also, in Zukunft wird hier nicht mehr diese Möglichkeit so bestehen, wie sie bislang noch besteht. Das ist bei Rumänien, Bulgarien beispielsweise, da ist noch Potenzial vorhanden, aber auch das wird mittel- bis langfristig sicherlich zurückgehen. Das heißt, wir werden, wenn wir Zuwanderung in nennenswerter Zahl für den Arbeitsmarkt haben wollen, werden wir außerhalb von Europa schauen müssen. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite, was die Integration anbelangt, teile ich das überhaupt nicht, weil ich wirklich sehe, wie viel mittlerweile getan wird in Deutschland für die Integration. Früher hat man in der Tat den Leuten gesagt, ihr seid hier Gastarbeiter nur für temporären Aufenthalt, ihr braucht die Sprache nicht zu lernen. Und die Folge war, dass die Menschen und auch deren Kinder vielfach dann schlecht integriert waren, weil man ihnen gar nicht die Sprache beigebracht hat, weil man sie gar nicht dazu eingeladen hat, sich hier zu integrieren. Und heute ist das doch ganz anders. Es gibt erhebliche Angebote, es wird sehr viel getan und die werden auch entsprechend angenommen. Also diese Gefahr sehe ich so nicht.
Herr Derks, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Ist da wirklich genug Willkommenskultur da, auch in den Unternehmen, dass es attraktiv ist für einen Arbeitnehmer, der nach Kanada vielleicht gehen könnte, nach Deutschland oder auch nach England, sagen könnte, da gehe ich aber lieber nach Deutschland?
Was das Thema Integration angeht, sozusagen, ist, glaube ich, der Betrieb der Ort, wo es sowieso am leichtesten gelingt. Also das ist sozusagen mehr oder weniger automatisch. Da bin ich im Arbeitsprozess integriert, habe ich Kollegen. Das funktionierte auch vor 15 Jahren schon gut. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht die Hauptbaustelle. Was sich sehr geändert hat, was die Unternehmen auch gelernt haben, da ist dann tatsächlich auch ein Lerneffekt hier und da aus den Flüchtlingssituationen heraus, sich sehr viel mehr auch um die Belange der neuen Arbeitskräfte jenseits des Betriebes zu kümmern, sie in der Hand zu nehmen bei Behördengängen, bei der Suche nach Wohnungen, sozusagen auch die Frage der Familienunterstützung, wenn man also berufsbegleitend Sprachkurse für neue Mitarbeiter anbietet, dass man die Familien auch dazu einlädt, die müssen dann vielleicht bezahlen, aber sie werden auf jeden Fall mit dazugenommen. Das hat sich sehr stark geändert und wir haben zum Beispiel selber ein Netzwerk von mehr als 2000 Unternehmen, die sich bei der Flüchtlingsintegration engagieren. Da gehört das ganz automatisch mit dazu, weil die alle wissen, sonst funktioniert es nicht. Wir haben das ja auch bei der Anwerbung von jungen Europäern, gerade jetzt aus Spanien, das Beispiel kommt dann immer, stimmt aber auch, erlebt. Wenn die dann irgendwo im tiefen Niedersachsen sitzen im Winter, dann fällt ihnen die Decke auf den Kopf und dann sind sie ganz schnell wieder zu Hause, weil da das Wetter besser ist und so weiter. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen, die wir aber jetzt, glaube ich, auch gemeinsam im Blick haben. Man muss sozusagen den Nachteil zum Beispiel der deutschen Sprache durch irgendwas wettmachen und dann gehören solche Dinge dazu. Dass manche politischen Diskussionen in Deutschland, Stichwort auch Ausländerfeindlichkeit, jetzt nicht gerade hilfreich sind, ist auch klar. Das haben aber Unternehmen natürlich dann selber auch relativ wenig in der Hand. Aber sie versuchen natürlich dagegen zu steuern, um für sich zu werben. Das ist ganz klar.
Frau Kolbe, die Verbesserung der Infrastruktur auch gerade für Familien, das beträfe natürlich auch ein weiteres großes Potenzial von Arbeitskräften hierzulande, nämlich der Frauen zum Beispiel, die ja vielfach nicht arbeiten oder nur in Teilzeit arbeiten, weil sie in der Familienarbeit selber sind und die Infrastruktur nach wie vor nicht ist. Also wenn sie da schon nicht ist, natürlich für Zuwanderer auch nicht, müssen wir da noch mehr nachsteuern?
Na, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ja auch nur ein Aspekt einer Fachkräftestrategie. Und da haben Sie vollkommen recht. Der zweite große Bereich, wo noch Potenzial schlummert, das sind die Frauen, die vielfach einfach noch in Teilzeit arbeiten oder in sehr kleiner Teilzeit. Da muss man rangehen, einerseits über die Infrastruktur, andererseits auch über Unternehmen, die sagen, da gehen wir rein, da wollen wir nochmal anregen und anreizen, dass das auch möglich wird. In manchen Branchen ist im Moment immer noch nur Teilzeit möglich. Also wenn ich an den Pflegebereich und den Erziehungsbereich denke, also da ist eine ganze Menge noch zu tun. Lassen Sie mich aber vielleicht auch nochmal zu dem vorhergehenden noch was sagen. Also ich komme ja nun aus Ostdeutschland und das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass wenn Zuwanderer als Kollegen im Umfeld sind, dass sie dann oft gar nicht als Migranten wahrgenommen werden. Das sind dann einfach die Kollegen und insofern ist das wohltuend und wäre wichtig, dass auch noch mehr Unternehmen, es gibt ja viele, die noch gar keine Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigen, da reingehen und sagen, klar, wir machen aus der Not eine Tugend und geben da Leuten eine Chance. Aber ich finde an der Stelle auch das Gesetz noch mal ganz gut gestrickt, weil es gibt die Vorbehalte in der Bevölkerung. Und dieses Gesetz ist nun so gestrickt, dass tatsächlich die Zuwanderer dann kommen, wenn die Wirtschaft wirklich wirbt. Und es kommen gut ausgebildete Zuwandererinnen und Zuwanderer. Und das ist dann auch im Interesse der Mehrheitsgesellschaft in Leipzig, wo ich herkomme, sind vor kurzem einige Straßenbahnen seltener gefahren, weil einfach nicht genug Fahrer da waren. Es gibt Pflegeeinrichtungen, die teilweise geschlossen werden, weil nicht genügend Pflegekräfte da sind. Es ist im Interesse von ganz normalen Leuten, nicht nur von Unternehmern, dass wir hier Fachkräfte nach Deutschland bekommen. Und das wissen die allermeisten.
Glauben Sie, dass die Ressentiments abnehmen und dass die Frage stelle ich in die Runde, wenn wirklich mehr kommen und zwar in Größenordnungen, wie es ja angeblich notwendig ist, nämlich in den nächsten Jahrzehnten 4 Millionen und mehr?
Naja, ich glaube ja an diese Zahlen noch nicht unbedingt. Also wie gesagt, die Beschreibung des Mangels führt nicht automatisch dazu, dass im gleichen Maße Menschen kommen. Meine persönliche Einschätzung ist, wir brauchen jetzt mal 2-3 Jahre, um die Prozesse vernünftig zu organisieren, um vielleicht die Kriterien auch einfach rüberzubringen, weil der Liebig hat ja recht, wir müssen es im Ausland verkaufen. Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, wer einen staatlichen Berufsabschluss hat im jeweiligen Land von 2 bis 3 Jahren, dann mindestens 2 Jahre in dem Beruf auch tätig war, der hat zumindest eine gute Chance, hier hinzukommen mit einer Teilanerkennung oder Vollanerkennung. Diese ganzen Dinge zu kommunizieren, wenn wir das geschafft haben, wenn wir dann ein paar 10.000 pro Jahr wirklich herholen, dann ist das, glaube ich, schon ganz gut. Das wird aber alleine natürlich nicht reichen, um seinen Fachkräftemangel zu bekämpfen.
250.000 fehlen im Handwerk, 80.000 ja, bis 100.000 in der Pflege.
Deshalb gibt es eben andere Wege, die dazukommen. Frau Kolbe hat das Stichwort Vereinbarkeit und Frauenerwerbstätigkeit angesprochen. Deshalb bin ich persönlich auch der Meinung, wir sollten das Stichwort Digitalisierung viel optimistischer sehen, denn das kann uns auch helfen bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels. So gesehen wird es nämlich gut, wenn manche Tätigkeiten nicht mehr von Menschen gemacht werden muss, damit man dann am Ende sich um wichtigere Themen kümmern kann.
Also nur Frage an den Arbeitsmarktexperten, der auch mit den Prognosen beschäftigt ist, Herr Weber, entstehen auf der anderen Seite neue, wenn bei der Digitalisierung was wegfällt? Wird sich das ungefähr die Waage halten? Was ist Ihre Erwartung?
Also nach unserer Erwartung wird es sich in der Summe tatsächlich die Waage halten, aber trotzdem ist die Aussage von Herrn Derks richtig. Viele Tätigkeiten werden in der Tat dann nicht mehr von Menschen wahrgenommen und damit kann man in bestimmten Bereichen dann auch Arbeitskräfte einsparen, vor allem auf dieser Fachkraftebene, wo wir im Moment so die gravierendsten Engpässe haben. Da wird das im Zuge dieser Digitalisierung 4.0 schon an vielen Stellen auch möglich sein. Insgesamt können wir aber nicht davon ausgehen, dass wir im Zuge der Digitalisierung als ganze Volkswirtschaft weniger Arbeitskräfte brauchen. Da sehen wir sogar, dass digitalisierende Betriebe oft im Zuge dieser Digitalisierungsprozesse auch Schwierigkeiten haben, gerade sogar noch größere Schwierigkeiten als andere, geeignetes Personal für ihre Bedarfe zu finden.
Kommen wir nochmal auf den Fachkräftemangel, der ja ein weltweites Phänomen ist. Frau Kolbe, Sie haben das eben angesprochen. Es wurde skizziert, dass sich das alles jetzt schon verlagert. Rumänien, Bulgarien, sei noch Luft nach oben, ein Potenzial. Geht es irgendwann darum, dass nur noch die genug Fachkräfte kriegen, die auch genug dafür bezahlen, also Löhne?
Naja, das ist ja, wir leben im Kapitalismus und da ist das so, dass es natürlich eine Frage von Angebot und Nachfrage ist. Und jetzt bin ich Sozialdemokratin und sage, natürlich ist das jetzt eine gute Zeit auch für Gewerkschaften zu sagen, wir stellen hier höhere Lohnforderungen, weil von uns gibt es einfach nicht so viele und das muss man entsprechend bezahlen. Und das ist auch in Ordnung.
Aber da sind wir noch lange nicht. Viele der Zugewanderten sind sehr hoch qualifiziert häufig und im Verhältnis dazu sehr schlecht bezahlt.
Genau, das ist ein Phänomen, das sehen wir aber schon seit vielen Jahrzehnten, dass sich in Deutschland und auch in anderen Einwanderungsgesellschaften Zuwanderer oft hinten anstellen und unter Qualifikation beschäftigt sind, aber sich dann mit der Zeit eben hocharbeiten und diesen Rückstand auch aufholen. Es hat teilweise nachvollziehbare Gründe, dass man eben erstmal Qualifikationen nachholen muss, Sprache nachholen muss, sich einleben muss. Aber es ist sicherlich auch ein Stück weit Diskriminierung dabei.
Herr Liebig, ist Deutschland im internationalen Vergleich ein Dumpingland für Einwanderer?
Das ist richtig. Also die Nettolöhne, gerade für Akademiker mit ausländischen Abschlüssen, sind im internationalen Vergleich relativ niedrig. Andererseits hat Deutschland im Bereich Lebensqualität doch einige Pluspunkte. Ich glaube, das ist gar nicht mal so entscheidend. Ich glaube, entscheidend wird sein für die Attraktivität Deutschlands in Zukunft vielmehr das Ganze aus einer Gesamtfamilienperspektive zu sehen, dass man der Familie ein Zuhause bringen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man die Ehepartner denen auch ein anderes Angebot machen kann. Das ist häufig die Sorge. Ich kann kommen, aber was passiert mit meinem Ehepartner, gerade bei den Fachkräften, wo häufig beide im Ursprungsland natürlich auch schon arbeiten. Was passiert mit den Kindern, dass wir denen attraktive Angebote bieten? Und ich glaube, in diese Richtung, da könnte noch mehr getan werden. Aber auch hier gibt es natürlich schon bereits Ansätze. Ich möchte noch mal auf den Punkt zurückkommen, den Herr Derks richtigerweise angesprochen hat, dass es überhaupt nichts bringt zu sagen, wir haben in Zukunft werden vielleicht 4 Millionen Fachkräfte fehlen, deswegen brauchen wir 4 Millionen Zuwanderer. Ich glaube, eine solche Debatte ist nicht hilfreich und würde auch der Dynamik des Zuwanderungsgeschehens und des Arbeitsmarkts nicht gerecht.
Vielleicht noch mal zu dem Thema Attraktivität. Ich glaube, die Stichworte, die jetzt gerade gefallen sind, zeigen, es sind meistens Punkte, die völlig unabhängig davon sind, ob ich Zuwanderer bin oder hier aufwachse. Also die Attraktivität des Arbeitgebers für eine deutsche Fachkraft hängt im Zweifel in den meisten Teilen von denselben Faktoren ab, wie für den Zuwanderer auch. Wenn beide arbeiten, interessanterweise beim Thema Vereinbarkeit, wir reden über die Kinderbetreuung zu Recht. Auch wir fordern ja seit langem, dass wir da bei der Ganztagsbetreuung noch weiterkommen. Aber es gibt ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Wenn beide arbeiten, werden die Verkehrswege immer wichtiger. Wenn nämlich die Eltern auf einmal im Stau stehen und wenn man sowieso schon Schwierigkeiten hat, das alles unter einen Hut zu bekommen, dann wird auf einmal die Verkehrsinfrastruktur zum Vereinbarkeitsthema. Und wenn ich sozusagen keine Breitbandanbindung habe, dann sagen mir meine halbwüchsigen Kinder, ich bin noch nicht verrückt und ziehe da auf dieses Dorf oder in diese Region, wo ich meinen Film nicht mehr streamen kann. Das sind aber alles auch Dinge, die sind auch für Zuwanderer ganz wichtig. Also wir müssen einfach sehen, dass wir insgesamt dort als Land attraktiv werden und dann sozusagen wird es auch leichter, Zuwanderer zu gewinnen und das auch zu bewerben. Also ich glaube von daher, wir brauchen gar keine Sonderprogramme in dem Sinne oder Sonderperspektive da aufnehmen, sondern in vielerlei Hinsicht sind die Menschen dann doch auf dem Globus alle gleich. Und deshalb kann man sich auch an dem orientieren, was hier die Bürger auch gerne haben.
Die Modernisierungsdebatte. Ich möchte noch mal zu Herrn Liebig kurz gehen, zur OECD-Studie. Sie haben ja nicht nur Fachkräfte gefragt, wie das Bild von Deutschland ist, sondern auch Studierende und Unternehmer oder solche, die Unternehmer werden wollen. Da sieht es ganz anders aus, viel positiver. Das heißt, es muss doch auch einen Glauben an eine gewisse Modernität des Landes geben. Zukunftsorientiertheit.
Also bei den Unternehmen steht Deutschland relativ gut da und bei den internationalen Studenten ist Deutschland sogar in der Spitzengruppe. Deutschland ist regelrecht ein Paradies für internationale Studenten.
Kostet ja auch nichts.
Das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor. Aber
es ist ja auch gut für die Unternehmen, weil die dürfen ja dann auch hier bleiben. Wer hier studiert hat, kann hier arbeiten und insofern ist das nicht so.
Könnten auch noch mehr hier bleiben, genau.
Ja. Richtig, das ist der Punkt, genau, das ist der Punkt bislang. Also es ist die Möglichkeiten für die internationalen Studierenden, bereits während des Studiums zu arbeiten und nachher hier zu bleiben und sich dauerhaft zu integrieren, sind so gut wie in kaum einem anderen Land. Aber es nehmen relativ wenige gegenwärtig diese Chance wahr. Hier sind natürlich auch die Universitäten gefragt und auch die Wirtschaft, aktiv auf diese Gruppe zuzugehen und Angebote zu machen, wenn die Leute bereits im Studium sind. Und natürlich auch hier wiederum das Sprachthema. Es müsste natürlich hier dafür sorgen, dass die Leute nicht auf Englisch studieren und dann womöglich mit dem deutschen Studienabschluss, ohne ein Wort Deutsch zu können, dann wieder zurückgehen. Dann hat das vielleicht zur Internationalität der Universitäten etwas beigetragen, aber nicht unbedingt zur Lösung des deutschen Fachkräfteproblems.
Ich würde auch gerade mal bei dem Hierbleiben einhaken. Das ist nämlich ganz entscheidend. Und zwar nicht nur bei Studenten, sondern insgesamt. Wenn wir nämlich auf die Gesamtstatistik schauen, dann sehen wir, 10% aller Ausländer verlassen Deutschland jedes Jahr wieder. Und wenn wir über Migration reden, dann stellen wir uns immer die Person vor, irgendwo in einem fernen Ausland, die nach Deutschland kommen soll. Und wir stellen uns viel seltener die Menschen vor, die nach Deutschland gezogen sind und die wir nach Möglichkeit hier halten sollten. Denn 10% ist enorm hoch. Das kann man sich schon vorstellen. Ich mache jetzt doch mal eine Zahlenspielerei. Diese berühmt-berüchtigten 400.000 Personen, die wir im Jahr als Migrationssaldo bräuchten, damit unser Arbeitskräftepotenzial konstant bleibt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. 400.000 im Jahr bräuchten wir. Naja, aber wenn 10% davon wieder weggehen, und wir diesen Saldo von 400.000 realisieren, dann leben ja im nächsten Jahr 400.000 Ausländer mehr in Deutschland. Wenn 10% von denen wieder weggehen, dann brauchen wir im übernächsten Jahr noch mehr Zuwanderung, um das wieder überzukompensieren.
Jetzt müssen Sie noch gegenrechnen, dass auch 40.000 Deutsche jedes Jahr das Land verlassen und woanders arbeiten.
Ja, aber die Zahl der Deutschen in Deutschland, die steigt ja nicht. Wenn wir aber ein Migrationssaldo von 400.000 realisieren, dann haben wir jedes Jahr 400.000 Ausländer mehr in Deutschland und damit jedes Jahr bei der Abwanderung nochmal 40.000 obendrauf, was wir durch Zuwanderung wieder kompensieren müssen. Also das schraubt sich in astronomische Höhen und genau da kommen dann auch diese riesigen Zahlen her, die Sie eben genannt haben. Deswegen, wenn wir bei der Migrationspolitik irgendwas gewinnen wollen, dann müssen wir am Ende zu einer geringeren Abwanderungsquote kommen, sonst können wir da nicht viel reißen.
Ist ja, Herr Liebig, ist das nicht unrealistisch in einer Welt, die global so zusammenrückt, wo die Fachkräfte konkurriert wird, wo die Menschen über den Globus wechseln, dass man sagt, die müssen immer da bleiben? Ist das nicht ganz normal, dass sie mal eine Weile dorthin gehen, dann vielleicht in ihr Herkunftsland zurück oder noch in ein weiteres, anderes Land?
Also das ist zunächst einmal ein Phänomen, das alle Länder kennen. Einerseits die Abwanderung von Inländern, aber auch die Abwanderung von Zuwanderern. Selbst Länder wie Neuseeland, Australien, Kanada verlieren ungefähr 20-30% ihrer Zuwanderer in den ersten 5 Jahren. Und das sind Personen mit Daueraufenthalt, also keine temporären Zuwanderer, sondern Personen mit Daueraufenthalt. Wir haben uns das mal in Deutschland angeschaut, welche Gruppen eine relativ geringe Bleibe haben, gerade unter den Arbeitsmigranten. Und da fällt schon auf, dass es häufig die gerade zum Beispiel Gruppen sind wie die Inder, die nur relativ kurz in Deutschland bleiben, wohingegen die Gruppen aus Osteuropa, also ich rede jetzt mal aus dem außereuropäischen Russland, Ukraine und andere Länder, relativ lange in Deutschland bleiben. Und hier ist, glaube ich, auch wiederum die Sprachthematik ein wichtiges Element. Die Inder nutzen häufig Deutschland mehr als Sprungbrett, um dann in den angelsächsischen Raum zu gehen, während die Personen aus Zentralasien und aus Osteuropa häufig eben sich hier wirklich dauerhaft niederlassen wollen.
Wenn man es schaut, wir haben doch die Situation, dass ich glaube auch, dass Wanderungen ganz normal sind. Ob 10%, 15%, was weiß ich, ist auch egal. Gerade qualifizierte Fachkräfte sind inzwischen mobil. Das gilt für Deutsche wie für Fachkräfte in aller Welt. Wir haben doch die Herausforderung vor allen Dingen, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung tatsächlich einen Rückgang bei den Erwerbspersonen haben werden und zwar noch sich beschleunigen in den nächsten Jahren. Die Situation haben andere auch. Das Beispiel Polen ist schon gefallen, nicht nur, dass sie nicht mehr kommen. Polen wirbt ganz aggressiv inzwischen sogar auch die Leute wieder zurückzuholen in sozialen Medien. Können Sie das auf Polnisch alles wunderbar verfolgen? Die haben dieselbe Situation. Es gibt noch viele andere entwickelte Volkswirtschaften, die in der Situation sind. Auf der anderen Seite gibt es ja auf dem Globus nun das gegenteilige Phänomen. Wir werden immer mehr. Also wenn man jetzt mal von der kurzfristigen deutschen Perspektive auf unser Fachkräfteeinwanderungsgesetz weggeht und ein bisschen längerfristig schaut, dann ist da schon noch Potenzial. Also sprich, man muss schauen in Ländern, die ein relativ gutes einen Geburtenüberschuss haben, die viele junge Leute haben, die aber ein halbwegs gutes Bildungssystem haben, Beispiel sind Philippinen, Vietnam, da gehört es dazu, die Menschen in die weite Welt zu schicken, weil sie kurzfristig vor Ort keinen Job bekommen können. Also da kann man auch offensiv werben. Von daher, das ist eine Win-Win-Situation. Und solche Dinge müssen wir suchen. Und wenn es uns noch gelingt, auch in anderen Ländern die Bildungssysteme voranzubringen, dann gibt es auch noch mehr Länder, in denen so eine Konstellation auftaucht. Erstens viele junge Leute, die relativ gut gebildet sind im Sinne der schulischen Qualifikation und vielleicht auch der Erstausbildung oder dazu holen wir sie nach Deutschland. Also es ist nicht so, als könnte das nicht gehen. Also es gibt viele Menschen auf dem Globus und wir haben viel Bedarf in den entwickelten Volkswirtschaften. Ist eigentlich eine Variante, wo man weiter dran arbeiten soll.
Sie haben diesen Triple Win jetzt angesprochen, also für den Bewerber, die Unternehmen und dann auch für das Herkunftsland wieder, Frau Kolbe. Wenn ich mir vorstelle, wir gehen jetzt überall mit dem Lasso hin und werben an, so wie unser Bundesgesundheitsminister jetzt und mit einem ordentlichen Geldbeutel an der Seite. Was ist mit dem befürchteten Braindrain für die Herkunftsländer, dass dort die Besten abgeworben werden? Die werden doch dort gebraucht.
Ja, das ist ja aber auch im Blick. Also die BA ist ja gerade in der tiefen Analyse dahingehend, die Bundesagentur für Arbeit, mit welchen Ländern man international in Vermittlungsabsprachen gehen möchte, um eben solche Win-Win-Win-Situationen herzustellen, dass die Herkunftsländer was davon haben, aber wo man eben auch viele wanderungswillige Menschen, die dann vielleicht auch länger bleiben, finden kann und wo die Unternehmen auch Bezüge zu haben. Und das, finde ich, ist der richtige Weg, dass man dann eben nach Südamerika guckt, nach Nordafrika und auch, also wie gesagt, meine lokale Wirtschaft in Leipzig guckt stark nach Vietnam, weil man einfach diese Menschen gut kennt als Vertragsarbeiterin aus DDR-Zeiten noch und wo es eben auch Communities gibt. Und das, finde ich, ist die richtige Herangehensweise. Und da ist das Thema Brain Drain natürlich eines, dass man eben nicht in bestimmten Ländern gerade sensible Bereiche wie Pflegekräfte oder Ärzte abwirbt. Das gehört zu einer verantwortungsvollen Politik dazu und das tut die BA aber auch.
Ja. Herr Liebig, der sogenannte Brain Drain, sehen Sie da durchaus in einigen Regionen der Welt große Gefahren durch diese Abwerbepolitik der Industriestaaten?
Nun, also zunächst erstmal muss ich doch feststellen, dass kein anderes Land, wir haben uns das mal angeschaut, wie die OECD-Länder sich mit diesem Thema überhaupt beschäftigen, hat diese Perspektive, diese Sorge des Brain Drains so stark im Blick wie Deutschland. Also da wird sehr viel getan und ich glaube auch gerade, dass diese Triple-Win-Programme, also die Kooperation mit dem Ausland letztendlich, dass das ein sehr, sehr sinnvoller Weg ist, erstens um das zu vermeiden, dass es diesen Brain Drain gibt, denn man bildet ja Leute im Ausland aus, davon geht ein Teil dann nach Deutschland und ein Teil bleibt dort. Das wird in Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Weg sein, da stimme ich mit Herrn Dax vollkommen überein, denn das wird den Unternehmen erlauben, spezifische Erfahrungen auch zu sammeln mit dieser Gruppe. Das wird die Anerkennung natürlich, die ist erleichtert für diese Personengruppe, wo es bilaterale Abkommen gibt, die können die Anerkennung dann nachholen, nachdem sie schon den Job in Deutschland angetreten haben. Und gleichzeitig hat das natürlich auch eine entwicklungspolitische Komponente. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr wichtiger Weg sein, der auch ein verantwortungsbewusster Weg ist und in dem auch die Ursprungsländer im Übrigen, mit denen wir auch in Kontakt stehen, sehr, sehr interessiert sind im Übrigen.
Wenn man diese Zirkelbewegungen mal beobachtet und die Potenziale, die da möglicherweise schlummern, verschränken sich an dieser Stelle die Themen Migrationspolitik im Hinblick auf Arbeitsmarkt und Fluchtbewegungen weltweit? Frau Kolbe?
Also beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz werden wir das noch sehen, wahrscheinlich in geringerem Umfang. Aber wo man das ganz klar sehen kann, ist bei der West-Balkan-Regelung. Wir hatten vor einiger Zeit, 16 und auch 17, ja starke Asylzahlen aus den West-Balkan-Staaten. Und nachdem es dort aber die Möglichkeit gibt, Arbeitsvisa auch im unqualifizierten Bereich im Übrigen zu erlangen, sehen wir, dass wir dort keine großen Zuzüge mehr über den Asylbereich haben, sondern jetzt gigantische Zahlen an Visa-Anträgen in den jeweiligen Botschaften, was sicherlich für die Botschaften eine große Herausforderung ist und auch übrigens für die Arbeitgeber hier in Deutschland, die Fachkräfte oder auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerne hätten.
Aber
da merkt
genau
man, dass das
Beispiel,
steuert.
Wenn wir aber dieses Beispiel jetzt gerade mal nehmen, angeblich wird massiv angeworben, in Bosnien-Herzegowina zum Beispiel Techniker, Ingenieure zu bekommen. Werden die da nicht gebraucht, Herr Derks?
Ja, in Bosnien ist in der Tat inzwischen so eine Situation, dass da Fachkräftemangel eben auch gibt in verschiedenen Berufen. Von daher haben wir jetzt zum Beispiel bei unserem Modellprojekt ganz bewusst eben auch Brasilien, Indien und Vietnam in den Blick genommen. Es sind große Länder, wo erstens die kleinen Zahlen, die nach Deutschland gehen, sowieso nicht groß auffallen, aber wo in der Tat auch viele junge Leute sind mit einer gewissen Grundqualifikation, wo das eben funktioniert, wo das passt. Und man deshalb, es muss auf beiden Seiten passen, weil das Stichwort jetzt Afrika und Flucht fiel. Da ging in der Debatte um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wurde das natürlich dann auch immer miteinander verkoppelt. Aber da muss man einfach auch sagen, in den meisten Ländern ist auch die schulische Basisbildung dann doch im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland voraussetzen, so gering, dass die Lücke noch relativ groß ist. Das ist einfach in Ländern wie Indien und Vietnam anders. Da geht es dann noch um die berufliche Qualifikation. Aber sozusagen für Fachkräftebedarf in Deutschland ist es eben in Afrika sehr, sehr viel schwieriger. Darum sagte ich vorhin, wir müssen einfach sehen, wenn überhaupt ist da der erste Schritt über sozusagen eigenständige Entwicklung in Ländern, von mir aus auch unterstützt mit Entwicklungshilfe, da was an der Bildungssituation zu tun und die schulische Bildung zu verbessern. Nur dann kann das irgendwie funktionieren. Und nochmal ein Punkt, weil wir jetzt über diese Hin- und Her-Wanderungsbewegungen gesprochen haben. Es ist auch nicht immer schlecht, wenn die Leute nach, ich sag mal, 2-3 Jahren in Deutschland wieder zurückgehen. Ich sag mal, gerade aus Sicht der Wirtschaft. Ich meine, wir haben da große Vorteile auch von,
Kooperation.
Aber wenn auch einfach das Verständnis für Deutschland da ist, wenn die Unternehmen im Standort Indonesien, Philippinen, Vietnam eben auch auf Fachkräfte zurückgreifen können, die mal in Deutschland waren, die Deutsch können, die wissen einfach, wie der deutsche Kunde tickt. Mhm. All diese Dinge sind eben auch von einem großen Vorteil. Von daher ist es auch nicht generell so, dass man sagt, das ist immer schlecht, sondern wir würden immer sagen, auch selbst von den Leuten, die zurückgehen, kann auch die deutsche Wirtschaft zumindest noch sehr profitieren.
Ja. Also Herr Liebig, an Sie die Frage, steht Deutschland in der Außensicht oder in der Außensicht durchaus ganz gut da, was Fairness angeht, auch in diesen Bereichen, dass man die Herkunftsländer mit unterstützt, dass man Bildungskooperationen macht und dass wir hier im Lande die soziale Marktwirtschaft haben, also keinen brutalen Manchester-Kapitalismus?
Also Fairness ist so eine Sache. Man muss jetzt schon sehen, dass der allergrößte Teil der Zuwanderung in der Vergangenheit nicht über solche Abkommen, über solche direkten Kontakte zustande kam, die ohne Zweifel für die Zukunft wertvoll sind, aber dass diese Zuwanderung aus ganz anderen Gründen und aus viel wirkmächtigeren Gründen zustande kam, wo dann auch die Überlegung, wie fair ein Land vorgeht, nicht unbedingt die entscheidende Rolle spielt. Selbstverständlich, was jetzt das generelle Wirtschaftssystem, was die sozialen Bedingungen und Ähnliches angeht, da steht Deutschland sicherlich in einem guten Ruf. Insgesamt denke auch ich, die Flexibilität, die Offenheit, das ist wertvoll. Also man soll sich nicht abschotten, man soll auch nicht die Leute hier halten, in dem Sinne, jeder, der geht, ist ein Verlust. Sondern der Austausch mit der Welt, der ist an sich wertvoll. Aber wir müssen sehen, gegeben auch die Abwanderung, die wir in Deutschland haben, werden wir in Zukunft nicht daran vorbeikommen, dass die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland zurückgehen wird. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Über die ganzen letzten Jahre sind es immer mehr Arbeitskräfte geworden, über Jahrzehnte schon. Wir sind das überhaupt nicht mehr gewohnt. Also auch die Beschäftigung in Deutschland wird sinken. Und dementsprechend können wir nicht mehr wachsen, über eine Strategie, die Quantität immer weiter zu erhöhen, sondern es geht in der Zukunft nur noch über mehr Investition in den Einzelnen, also Klasse statt Masse. Anders geht es nicht mehr hoch.
Mhm. Herr Liebig, aus der Sicht des OECD-Migrationsexperten, die Menschen müssen kommen nach Deutschland und es kann vielleicht mit diesem ganzen Austausch auch in mehreren Jahrzehnten eine Art Vollbeschäftigung geben. Aber mit so vielen Menschen aus aller Welt, wie geht das zusammen mit den großen Ressentiments, die es immer noch gegen Fremde gibt? Stichwort Rechtsradikalismus.
Und es wurde ja vorhin schon, Frau Kolbe hat es ja auch angesprochen, also dort, wo die Erfahrungen mit den Zuwanderern gemacht werden, direkt vor Ort, dort nimmt die Fremdenfeindlichkeit ab. Also da gibt es eine Menge Forschung mittlerweile dazu. Also es ist nicht so, dass es schwieriger wird, sondern je mehr Erfahrung es gibt, desto mehr nehmen die Ressentiments ab, weil man die Erfahrung macht, dass letztendlich Zuwanderer genauso Menschen sind wie du und ich. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir uns in die Zukunft schauen. Es wird zunehmend als Normalität wohl wahrgenommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist mir ein wichtiger Punkt, wenn wir die ganze Fachkräftezuwanderung uns anschauen, dass natürlich es weiterhin auch Migration geben wird aus anderen Kanälen. Sie haben vorhin Flucht angesprochen, Familienzusammenführung, das sind sehr wichtige Kanäle. In den USA 3/4 der regulären Zuwanderung gehen über den Familienkanal in die USA, also der dauerhaften Zuwanderung. Und das sind auch wichtige Gruppen, die wir in den Blick stellen müssen. Das heißt, wir dürfen nicht nur auf die Arbeitsmigranten schauen, sondern auch auf die übrigen Migranten, die sich auch schon im Land befinden und deren Kinder, wo auch noch natürlich eine Menge Potenzial vorhanden ist.
Mhm. Positiver Blick in die Zukunft, Frau Kolbe?
Definitiv, auch wenn ich in die Bevölkerung schaue. Also ich komme nochmal mit der Westbalkan-Regelung. Als die Menschen als Asylsuchende kamen, gab es wie viele Zeitungsartikel und Sendungen dazu, wie schlimm das alles ist. Genau die gleichen Menschen kommen als Arbeitskräfte und hier arbeiten, habe ich eigentlich keine Artikel mehr wahrgenommen, außer das einzige Klagen, was ich höre, ist eben, dass die Botschaften nicht hinterherkommen. Und das finde ich erstmal einen positiven Hinweis, dass Fachkräfte hier durchaus willkommen sind.
Herr Dax, für den Industrie- und Handelskammertag positiv Richtung Vollbeschäftigung mal?
Naja, auf dem Weg sind wir ja schon seit längerem und in vielen Bereichen sind wir ja auch eigentlich schon da. Ich sehe es aber auch positiv. Ich würde auch sagen, die Offenheit hier für Fachkräfte hat sehr zugenommen. Ich glaube, es ist wichtig, was wir auch versucht haben, jetzt bei diesem Treffen in der letzten Woche zu betonen, was Frau Kolbe vorhin auch gesagt hat, dieser Fachkräftemangel und der Kampf oder der Umgang damit ist ein Thema für uns alle. Also es geht nicht um die Probleme der Betriebe, bei denen schlägt es natürlich als erstes auf, aber am Ende sind es Engpässe für uns alle. Das Haus kann nicht gebaut werden, die Pflege findet nicht statt, die Kneipe macht zu, das sind alles Themen, die sind nicht schön und deshalb sind wir gut beraten, da gemeinsam uns ranzumachen und das, glaube ich, da sind wir auf einem guten Weg. Und was auch stimmt, vielleicht das hat der Weber, glaube ich, gerade gesagt, wir werden unterm Strich weniger werden, trotz all dieser Anstrengungen und deshalb ist dieses Thema Qualifizierung so wichtig, sowohl bei denen sozusagen, die hier groß geworden sind und hier arbeiten, aber natürlich auch bei denen, die wir herholen, wo wir dann eben doch in sehr, sehr vielen Fällen, Stichwort Teilanerkennung, Stichwort aber auch Qualität der Ausbildung noch hier auch nachqualifizieren müssen. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg.
Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur, Experten verzweifelt gesucht, was tun gegen den Fachkräftemangel. Daniela Kolbe von der SPD diskutierte mit ihm, Thomas Liebig von der OECD in Paris und Professor Enzo Weber aus Regensburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Kolkmann. Ich empfehle Ihnen hier unsere Nachfolgesendung aus der jüdischen Welt und natürlich unseren Podcast. Sie können die Sendung noch einmal nachhören, wenn Sie möchten und Sie empfehlen wollen, was wir uns wünschen. Einen guten Abend.